Radio M im Gespräch.
Herzlich willkommen bei Radio M im Gespräch zur ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Ich bin Kerstin Vogel und ich stelle Ihnen heute einen Mann vor, der sich seinen Lebenstraum erfüllt hat. Dafür haben er und seine Frau alles auf eine Karte gesetzt. Sie haben ihre sicheren Jobs gekündigt, ihre Wohnung aufgelöst und sie sind mit ihren drei Kindern umgezogen nach Südamerika. Dort haben sie geschafft, was vorher niemand für möglich gehalten hätte. Sie haben ein Krankenhaus für arme Menschen gebaut. Diese unglaubliche Geschichte erzählt Klaus-Dieter John gleich selbst. Klaus-Dieter John ist 50 Jahre alt, Chirurg, seine Frau Martina ist Kinderärztin. Und gemeinsam haben sie mitten in den Bergen von Peru ein Krankenhaus gebaut. Herr John, andere träumen von einem Porsche oder einer Weltreise, Sie von einem Krankenhaus. Wie kommt man auf die Idee?
Ja, ich habe vor 33 Jahren meine Frau kennengelernt in der Schule, 11. Klasse. Wir stellten damals fest, wir haben einen gemeinsamen Lebenstraum, wollen nach dem Abitur Medizin studieren und dann als Erste in einem Land der dritten Welt etwas bewegen.
Der Traum ist wahr geworden, aber warum ausgerechnet in Peru?
Im Jahr 1991 sind meine Frau und ich als Rucksacktouristen nach Peru. Wir hatten damals noch keine Kinder, haben uns 3 Monate umgeschaut, sind also durch das Land kreuz und quer, sahen das Machu Picchu an und den Titicacasee. Aber wir sahen auch, wie die Leute dort leben, in bitterer Armut, ohne Strom, ohne Wasser, ohne Abwasser. Wir stellten fest, dass viele medizinisch überhaupt nicht versorgt werden. Also sagten wir uns, wir kommen eines Tages wieder zurück in die Anden und bauen genau für diese Menschen ein modernes Krankenhaus.
Ihre Freunde und Kollegen haben Sie bestimmt für verrückt erklärt.
Ja, außer meiner Frau und mir war niemand von diesem Traum irgendwie begeistert. Viele sagten zu Recht, dass das gar nicht geht.
Sie und Ihre Frau sind Christen, der Glaube versetzt bekanntlich Berge. Seit Oktober 2007 stehen täglich 200 Peruaner Schlange vor Ihrem Krankenhaus. Diospisoyana heißt es. Was bedeutet das?
Diospisoyana heißt, wir vertrauen auf Gott. Ein Glaubensbekenntnis steckt drin. Und auch war Diospisoyana immer gewisserweise als Experiment angelegt. Wir haben gesagt, wenn es Gott gibt, wenn er da ist, wenn er diesen Plan segnet, dann wird er uns auch hindurchführen. Und wir haben wirklich alles auf eine Karte gesetzt, ohne Absicherung. Wir sind ausgestiegen, als Ärzte haben dann nur noch Vorträge gehalten, Briefe verschickt. Und es sind dann sehr viele Fügungen passiert im Laufe dieser Entwicklung, die uns gezeigt haben, dass Gott das Ganze segnet. Und für Christen und für Nichtchristen wurde klar, hier passieren mysteriöse Dinge.
Mysteriös kommt einem als Außenstehender ja schon vor, wie sie überhaupt so viel Geld und Material und Mitarbeiter für das Krankenhaus gewinnen konnten. In Stadtverwaltungen gibt es dafür ein Budget und ganze Abteilungen, die sich darum kümmern, aber sie mussten und müssen das ja als Privatleute schaffen, also unglaublich viele Menschen zum Spenden oder Mitmachen animieren.
Im Laufe der letzten 7 Jahre habe ich 200 Firmen besucht, meist mit den Firmenchefs verhandeln können, ihnen die Geschichte erzählt und lade alle möglichen Leute dazu ein, mitzumachen an diesem großartigen Traum. Katholiken, Protestanten und sehr, sehr viele Atheisten machen da genauso mit.
Sie haben gerade mal 2 Jahre an Ihrem Krankenhaus gebaut, natürlich nicht allein, sondern mit der Hilfe Ihres Fördervereins und vielen Firmen und Privatspendern. Schon in Deutschland wäre das unglaublich. Aber wie ist das in Peru? Welche Hindernisse gab es da?
Das Land hat 2 Gesichter. Es gibt einmal die Berge. Dort leben, sagen wir, 10 Millionen Menschen in bitterer Armut. Und an der Küste die Oberschicht, vielleicht 5%, Mittelschicht, klein, aber immerhin, sie ist da. Dann kommt hinzu bürokratische Überfrachtung, Korruption. Die Politik ist instabil. Keiner hilft ihnen. Jeder versucht, ihnen irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Und trotzdem ist das Ding entstanden in einer kurzen Zeit. Wir können das auch nur so erklären, dass Gott da aktiv eingegriffen hat. Denn wenn sie das nachbauen wollten, vielleicht in Deutschland, wo auch immer, es wäre nicht denkbar.
10 Millionen Dollar hat das Krankenhaus schon gekostet, allein durch Spenden finanziert. Aber auch viele ihrer Mitarbeiter arbeiten unbezahlt mit. Ich habe gelesen, dass ihnen jemand nur 3 Sätze von einem pensionierten Bauleiter erzählt hat und sie diesen Mann auf der Stelle angerufen haben. Ziemlich mutig.
Ja, also ich rufe ihn sofort an und als ich Herr Clemens frage, ob er bereit wäre, ein Projekt kostenlos für uns zu leiten der dritten Welt, sitzt dieser Mann mit seiner Frau zu Hause in der Küche und betet, dass Gott ihm eine Lebensaufgabe stellen möge. Mittlerweile lebt er schon bei uns seit fast 4 Jahren und baut das Krankenhaus, eine Dentalklinik und gerade ein Kinderhaus.
Ihr Krankenhaus ist vergleichbar mit einem modernen Kreiskrankenhaus in Deutschland. Da braucht man ja jede Menge Mitarbeiter. Wo nehmen Sie die alle her?
Also wir haben derzeit 110, 115 Mitarbeiter, schwankt so. 80 Peruaner, die werden regulär bezahlt. Das sind Protestanten, Katholiken oder Atheisten, spielt keine Rolle. Und die Missionare aus dem Ausland sind überzeugte Christen. Das sind aber auch Protestanten, Katholiken. Wir haben gerade eine Ärztin bei uns, sie ist griechisch-orthodox, aber überzeugte Christin. Also eine bunte Truppe, die kommt aus Deutschland, Österreich, aus Australien, den USA. Also ich glaube, wir haben gerade 8 Länder vertreten mit steigender Tendenz.
Das klingt spannend.
Das ist spannend, auch mühsam manchmal, aber es sind alles Leute, die diesen Lebenstraum mit uns teilen und die bereit sind, dafür große Opfer auf sich zu nehmen.
Finanzielle zum Beispiel, denn die Ärzte oder Krankenschwestern aus Deutschland oder den USA zum Beispiel bestreiten ihren Lebensunterhalt ja durch private Freundeskreise und nicht durch ein reguläres Einkommen. Außerdem leben sie auch sonst recht bescheiden, wie die Einheimischen in Peru eben auch. Trotzdem, so ein Krankenhausbetrieb, der muss ja auch bezahlt werden. Die Patienten sollen gut versorgt werden, obwohl sie arm sind. Wie finanzieren Sie das?
Ein Patient bezahlt 4 Soles, umgerechnet 1 Euro, um von einem Arzt gesehen zu werden. Wird es dann teurer, eine Operation oder teure Medikamente, dann folgt das Gespräch mit einem Sozialarbeiter und er ermittelt dann, ob der Patient einen Beitrag leisten kann. Hochgerechnet ist es derzeit so, dass 2/3 über Spenden getragen wird und 1/3 schultern die Patienten.
Die Indios kommen zum Teil von sehr weit her angereist. Manche warten auch tagelang auf eine Untersuchung. Was macht Ihr Missionskrankenhaus so besonders für die Menschen?
Die Menschen, das ist unser Ziel, werden immer mit Liebe und Respekt behandelt. Egal, ob sie im Auto vorfahren oder aus dem Bus aussteigen oder zu Fuß kommen ohne Schuhe. Die Behandlung ist gleich für alle.
Wir in Deutschland beklagen uns schon, wenn wir mal länger auf einen Arzttermin warten müssen. Wie reagieren die Indios dort auf dieses unerwartete Hilfsangebot von ihnen?
Neulich kam ein Lastwagen mit etwa 25 Leuten auf der Ladefläche. Und da sie am nächsten Tag nicht alle an die Reihe kamen, nächtigten also diese 25 Leute auf dieser Ladefläche 3 Tage letztendlich und waren dankbar, dass sie behandelt worden sind. Es zeigt, dass die Leute das Krankenhaus zu schätzen wissen, wo sie einmal gut behandelt werden und dann auch mit Respekt.
Ihr Krankenhaus Diospisoyana ist ganz bewusst ein Missionskrankenhaus. Sie und Ihre Familie sind überzeugte Christen, die meisten Mitarbeiter sind es auch. Aber was ist mit den Patienten? Müssen die dort ständig beten oder werden sie zwangsbekehrt? Was denken die Peruaner, wenn sie hören, das ist ein Missionskrankenhaus?
In der dritten Welt ist das sehr positiv besetzt für sehr viele Menschen. Sie wissen, ein überzeugter Christ möchte nicht meine Gallenblase entfernen, um sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Er macht das, um mir zu helfen. Die wissen auch, viele Patienten, dass unsere Ärzte keine Gehälter beziehen vom Krankenhaus, dass sie als Idealisten, als Christen dort arbeiten. Das schafft eine Menge Vertrauen.
Das heißt, beten ist im Krankenhaus freiwillig?
Das ist alles freiwillig. Also wir haben morgens zwar einen Gottesdienst. Der Gottesdienstraum, die Kirche, befindet sich neben dem Wartesaal. Die Leute kommen von alleine, wollen dabei sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass 97% der Peruaner an Gott glauben. Die Menschen sind tief religiös und sie kommen auch zum Krankenhaus, weil sie wissen, dass wir ein Missionsspital sind.
Was macht denn den Unterschied aus von einem Missionskrankenhaus zu einem normalen Krankenhaus?
Im letzten Jahr wurde eine todkranke Frau aufgenommen. Meine Frau sah dann leider, dass man dieser Frau nicht mehr helfen konnte. Und morgens sitzt sie im Gottesdienst. Da sprach dann der Krankenhauspastor von der Freiheit des Landes. Der Nationalfeiertag stand vor der Tür. Und dann schlug er Bogen, dass Christus die Freiheit uns auch als Menschen anbietet. Vor der Angst vor dem Tod, Sinnerfüllung und so weiter. Und da sagt sie, das will ich auch haben. 2 Stunden später ging es zurück über die Schotterpiste nach Hause in den Tod, aber auch in eine große Hoffnung hinein. Sie starb wohl einige Tage später. Wir konnten sie nicht heilen, aber sie hat mehr bekommen, als sie wollte, als sie gesucht hat.
Wenn Sie von solchen Erlebnissen bei Ihren Vorträgen in Deutschland erzählen, bringt das Menschen ins Nachdenken?
Genau, ich sehe mich also in Deutschland eher als Missionar als in Peru.
Ihr Lebensstil in Peru ist für viele schwer nachvollziehbar. Einerseits leiten Sie ein Krankenhaus, sind als Arzt tätig, als Fundraiser und Manager, wie man neudeutsch sagt. Dabei tragen Sie unglaublich große Verantwortung und gleichzeitig leben Sie mit Ihrer Familie sehr bescheiden und von Spenden. Sie haben sich gegen eine klassische Medizinerkarriere entschieden, von der Aussicht auf Rente und einen bequemen Ruhestand mal gar nicht zu reden. Sagt man sich da nicht irgendwann, jetzt ist es mal genug, wir gehen zurück nach Deutschland?
Natürlich ist dieser Lebensstil, den wir haben, auch mit Mühen verbunden, ist klar. Aber unser Leben dort ist kein Opfer für uns. Wir wollten es immer machen. Und ich wäre todtraurig, wenn man mir sagen würde, du musst morgen hier an einem Krankenhaus die Rolle des Chefarztes übernehmen. Ich möchte dieses Krankenhaus weiterleiten und ausbauen und hoffe, dass wir viel mehr Patienten in Zukunft helfen können als in der Vergangenheit. In diesem Jahr bauen wir ein Kinderhaus. Es gibt ja sehr viele Kinder, die zu Hause unter Verwahrlosung leiden, die auch geschlagen werden. Und im nächsten Jahr denken wir daran, dass wir eine moderne, gute Schule gründen wollen. Also es wird noch eine Weile gebaut werden.
Woher nehmen Sie die ganze Kraft dafür? Aus Ihrem Glauben?
Also einmal gibt der Glaube uns die Kraft, Risiken einzugehen. Es war für mich gar nicht möglich, eine Lebensversicherung abzuschließen, weil die Risiken in Peru durch viel zu hoch sind. Wir hatten einen ganz mühsamen Start. Wir schliefen da mal monatelang auf Matratzen am Boden mit unseren Kindern 2003. Wir waren bereit, das zu tragen, aus der Kraft des Glaubens heraus.
Weil Ihr Glaube Ihnen eine andere Sicht auf das Leben gibt?
Er gibt mir eine Perspektive für das Leben nach dem Tod und er gibt mir ein Leben vor dem Tod, ein Leben der Fülle, sagt Jesus. Ich kann es in meinem Leben genauso nachvollziehen, dass das passiert ist.
Sie haben ja auch schon einiges gewagt. Sind Sie grundsätzlich ein mutiger Mensch oder beten Sie die Angst weg?
Ich bin eigentlich ein ängstlicher Mensch, mache mir sehr viel Sorgen, meine Familie, um das ganze Projekt auch. Aber ich bete tatsächlich viel, auch am Morgen und vertraue mich Gott an jeden Tag. Das mache ich als Routine, aber ist mir unwahrscheinlich wichtig geworden. Viele Entscheidungen muss ich nicht alleine treffen. Und dann verteilt sich so die Last der Verantwortung auf mehrere Schultern.
Ihre Geschichte ist schon viele Male nacherzählt worden, in Zeitungsartikeln, in einem Film und sogar in einem Buch, das Sie selbst geschrieben haben. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das Ganze rückblickend anschauen?
Wenn man die Geschichte mal so gebündelt liest in dem Buch, dann merkt man, es gibt einen roten Faden da drin und jemand hat die Regie da geführt. Ich war es nicht, ich war halt nur ein Instrument in Gottes Hand.
Dann würden Sie sagen, auch andere könnten vielleicht einen solchen Lebenstraum wagen, wenn sie so wie Sie Gott voll die Regie überlassen und radikal auf Gottes Führung setzen?
Ja, wir müssen durchaus radikal sein in unserem Lebensstil. Wir beten alle am Sonntagmorgen, das Vaterunser, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und in Wirklichkeit sagen die allermeisten, ich möchte, dass mein Wille geschieht und dass mein Reich, mein persönliches Reich gebaut wird. Also die Veränderung muss in unserem Kopf, in unserem Herzen vor sich gehen. Und beginnt mit der Bereitschaft, dass wir das Vaterunser nicht nur so dahinlabern, sondern auch so meinen und so leben.
Vielen Dank, Klaus-Dieter John, für dieses Gespräch. Das Buch über das Missionskrankenhaus Diospi Soyana heißt übrigens Ich habe Gott gesehen. Es ist im Brunnen Verlag erschienen und wer es kauft, unterstützt dadurch das Missionskrankenhaus. Mehr Informationen zum Buch und zum Krankenhaus finden Sie über die Links unter diesem Podcast. Ich bin Kerstin Vogel, verabschiede mich für heute von Ihnen und Sie dürfen sich schon auf die nächste Ausgabe von Im Gespräch freuen, denn da wird's rasant. Es geht um das Autofahren, das Christsein und warum wir beides oft nicht zusammendenken können. Oder den Fischaufkleber gleich in der Schublade verschwinden lassen. Bis dahin, machen Sie es gut.
Radio M im Gespräch ist ein kostenloses Podcast-Angebot der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite radio-m.de.